Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über den Nahen Osten. Die zunehmenden Spannungen dort treiben nämlich derzeit die Ölpreise, was wahrscheinlich viele zuletzt an der Tankstelle gemerkt haben. Außerdem schauen wir auf die Anlagestrategien von Vermögensverwaltern. Die schichten nämlich ihre Portfolios derzeit um, um sich auf ein schwächeres Börsenjahr einzustellen. Wir haben Freitag, den 5. April und ich bin Kevin Knitterscheid. Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus wächst derzeit die Sorge, dass sich der Konflikt im Nahen Osten zu einem größeren Krieg ausweiten könnte. Am Freitag hat US-Präsident Joe Biden die israelische Regierung auch deshalb zu mehr humanitärem Engagement aufgerufen. Denn das Verständnis für das harte Vorgehen von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gegen die Hamas in Gaza ist nicht nur bei Israels Nachbarstaaten, sondern auch im Westen langsam aufgebraucht. Zu spüren sind die zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran nicht nur auf dem internationalen Parkett, sondern auch bei uns im alltäglichen Leben. Denn die Sorge um einen Flächenbrand, die führt aktuell zu deutlich steigenden Ölpreisen. Im Moment kostet die Nordseesorte Brent so viel wie seit Oktober nicht mehr. Und das war auch genau der Zeitpunkt, als die Hamas den Terroranschlag auf Israel verübt hatte, der gewissermaßen den Beginn des jüngsten Konfliktes markiert. Mit Finanzredakteurin Judith Henke sprechen wir gleich über die jüngsten Entwicklungen auf dem Ölmarkt und wir schauen uns auch an, wie die Förderländer der OPEC auf die derzeitige Preisrallye reagieren. Doch bevor wir jetzt einen genauen Blick aufs Öl werfen, fangen wir erstmal mit den Aktienmärkten und anderen Konjunkturdaten an. Unser Marktbericht, der kommt heute von Frank Wiebe aus Frankfurt. Hallo Frank.
Hallo Kevin.
Ja, wie lief's denn heute an der Börse?
Oh, nicht toll, muss man sagen. Ist aber auch nicht überraschend, weil es sind jetzt doch wieder Spekulationen aufgekommen, dass die US-Notenbank, die Federal Reserve, die Zinsen möglicherweise nicht so senkt, wie sich das alle vorgestellt haben. Fed-Chef Powell hat sich ein bisschen zurückhaltend geäußert. Aber gestern war es eben vor allem auch so, dass Neel Kashkari, also einer von den regionalen Fed-Chefs, sogar gesagt hat, also er könnte sich auch vorstellen, wenn die Inflation sehr hartnäckig ist, dass überhaupt keine Zinsen gesenkt werden. Es gab auch einzelne Ökonomen, die sowas gesagt haben, zum Beispiel Thorsten Slock von dem Hedgefonds Apollo, der rechnet auch nicht damit, dass in diesem Jahr die Zinsen noch gesenkt werden. Das sind Ausnahmestimmen, muss man dazu sagen, aber es zeigt eben, dass das doch ein bisschen auf die Stimmung drückt. Und bestätigt wurde das heute nochmal durch neue Daten auch aus den USA.
Über die würde ich auch gleich noch sprechen. Die haben wir, glaube ich, gestern schon im Marktbericht zumindest als wichtige Erwartung für heute angesprochen. Ich finde interessant, dass du den Kashkari erwähnst. Da werden wir auch später noch mit der Anke Reetzma drüber sprechen, die festgestellt hat, dass viele große Vermögensverwalter im Moment davon ausgehen, dass das Aktienjahr, das restliche 2024 deutlich schwächer ausfallen wird und was eben auch mit den Zinsen zusammenhängt, wie du es gerade sagst. Ne?
Genau, ganz genau, ja.
Was kam denn für News aus den USA?
Ja, da geht es immer um die Zahl der neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, wird das definiert. Und da hatten die Experten mit 200.000 gerechnet und jetzt sind es aber gut 300.000 geworden. Das heißt also mit anderen Worten, der Arbeitsmarkt ist leer gefegter noch, als man gedacht hat, noch angespannter. Die Arbeitslosigkeit ist bei 3,8%, ist ungefähr auch da, wo man sie eingeschätzt hat. Was ein bisschen günstiger war wohl, als der ein oder andere erwartet hat, das war mit 4,1% das Lohnwachstum. Und das ist natürlich auch entscheidend für die Inflation. Aber insgesamt spielt der Arbeitsmarkt in den USA eine sehr, sehr große Rolle. Und da ist immer die Sorge, wenn der so angespannt bleibt, dass es dann schwer ist, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Insofern hat das die schlechte Stimmung, die schon aus dem Vortag hereingekommen ist, noch so ein bisschen bestätigt.
Und wenn wir auf den DAX schauen, wie hat der sich geschlagen? War ja, also die News, die du jetzt vor allen Dingen genannt hattest, die waren ja vor allen Dingen von Neuigkeiten aus den USA bestimmt.
Genau, er war zwischenzeitlich mal, habe ich eben gesehen, bei minus 1,5%. Dann hat er sich so ein ganz bisschen erholt, aber er ist auf jeden Fall deutlich im roten Bereich. Und das gilt auch für fast alle anderen Indizes, die man im Moment sehen kann.
Kann man da besonders große Verlierer identifizieren? Gibt es Branchen, die besonders schwer getroffen wurden?
Ja, also man kann wirklich sehen, dass die Zinserwartungen eine große Rolle spielen. Man kann sagen, es sind zwei Klassen. Einmal die Wachstumswerte, die also relativ hoch bewertet sind und davon leben, von der Hoffnung auf künftige Gewinne. Und diese künftigen Gewinne, ist, wenn man die umrechnet auf ihren heutigen Wert, dann ist das ja bei hohen Zinsen immer ein niedrigerer heutiger Wert als bei niedrigen Zinsen. Also dieser kalkulatorische Wert, der spielt da eine große Rolle. Und das kann man sehen quer durch die Bank. Also selbst bei einem sehr, sehr großen Konzern wie Adyen in den Niederlanden, diesem Zahlungsdienstleister, spielt das eine Rolle. Aber auch bei Firmen wie Zalando, Delivery Hero, HelloFresh, also die in diesem ganzen Lieferdienste-Sektor unterwegs sind, da spielt es eben auch eine Rolle. Und es gibt aber noch eine andere Branche, die auf eine andere Weise vor allen Dingen betroffen ist, und das sind die Immobilienfirmen. Das konnte man heute sehen bei Aroundtown und bei Vonovia, weil die haben teilweise hohe Schulden. Und außerdem ist es so, dass eben ähnlich auch wie bei den Wachstumswerten unter Umständen die Werte für Wohnungen herabgesetzt werden müssen, wenn die Zinsen hoch sind, beziehungsweise man kann sie dann eben nicht wieder zuschreiben. Und das ist auch ein Problem. Und das konnte man auch eben heute an den Kursen sehen, zum Beispiel von Vonovia und von Aroundtown.
Dann danke ich dir an der Stelle für die Diagnose. Wie man darauf reagieren kann, werden wir gleich noch mit Anke drüber sprechen. Erstmal viele, viele Grüße und danke nach Frankfurt.
Vielen Dank, ja, immer gerne.
Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Und damit nun zu den Entwicklungen auf dem globalen Ölmarkt. Der wird nämlich derzeit von mehreren Unsicherheiten getrieben, allen voran die unsichere Entwicklung des Konflikts zwischen Israel und dem Iran. Die Details dazu hat Judith Henke, die mir nun zugeschaltet ist. Hallo Judith.
Hallo Kevin.
Ja, ich kann mich erinnern, wir haben vor ein paar Wochen schon mal über den Ölpreis gesprochen und auch damals mit Blick auf den Iran und Israel. Und ich kann mich erinnern, dass damals viele Experten eher Entwarnung gegeben haben, was eine Ausweitung des Konflikts betrifft. Jetzt steigt der Ölpreis doch. Was hat sich geändert?
Also was die Entwarnung angeht, ganz zu Beginn, also im Oktober, wurde oft dieses Szenario gezeichnet, dass Iran dann die Straße von Hormuz durch die eben enorm viel Öltransporte gehen, blockiert. Aber selbst damals hatten die meisten Experten eben gesagt, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich und ein Risiko, was man vermutlich massiv überbewertet. Aber wie das eben so ist, wenn sich geopolitisch irgendwas tut und eben akut wieder etwas in einem Konflikt passiert, wie jetzt eben dieser mutmaßliche israelische Angriff auf das iranische Botschaftsgelände, dann reagieren Anleger oft panisch, haben Horrorszenarien im Kopf und kaufen dann eben blindlings erstmal Öl. Wobei ich auch gleich, ich glaube, darüber reden wir auch später, dazu sagen muss, dass hier auch Fundamentaldaten eine wichtige Rolle spielen.
Du hast es angesprochen, jetzt wird ja nicht nur im Iran Öl gefördert. Wie verhalten sich denn die übrigen Produzenten in der Region?
Also vielleicht schauen wir da doch noch mal kurz zurück auf Iran. So ganz unterschätzen darf man natürlich nicht, dass wie viel Öl Iran produziert. Das sind 3,1 Millionen Barrel. Also das sind jetzt die neuesten Daten der OPEC. Und auch wenn diese Ölexporte sanktioniert sind, werden natürlich die Ölfässer trotzdem gekauft, zum Beispiel von China, was eben auch nicht trivial ist, weil China der weltweit größte Ölimporteur ist. Aber ich habe es eben schon gesagt, Iran ist eben nur einer von vielen Ölproduzenten der OPEC, wenn auch der drittgrößte derzeit der 12 OPEC-Mitglieder. Und insgesamt kann man hier sagen, die OPEC hat viele Fässer vom Markt genommen. Also wir erinnern uns an die OPEC-Sitzung im November, also Ende November. Da haben sich 8 Mitglieder zu freiwilligen Kürzungen durchgerungen. Der Ölpreis ist dann gar nicht so stark angestiegen, weil eben außerhalb der OPEC auch das Angebot gestiegen ist, zum Beispiel von Seiten der USA oder auch Guyana oder Kanada, Norwegen. Aber nichtsdestotrotz, das ist nicht wenig, 2,2 Millionen Barrel pro Tag werden weniger gefördert. Und das sind ja eben auch nur die neuesten freiwilligen Kürzungen. Also man muss sich so ein bisschen wie so einen Kuchen mit mehreren, wie so eine Torte mit mehreren Schichten vorstellen. Wir haben hier eben einmal so ein, ja, eine Kürzung, die von der gesamten OPEC-Plus-Gruppe durchgebracht wurde. Das sind rund 2 Millionen Barrel pro Tag bis Ende dieses Jahres. Hinzu kommen dann nochmal freiwillige Kürzungen, die wurden im April letzten Jahres beschlossen. Das sind auch nochmal 166 Millionen Barrel pro Tag, auch bis Ende des Jahres. Und dann eben nochmal diese freiwilligen Kürzungen, die jetzt Ende November beschlossen wurden, dann bestätigt wurden für dieses Quartal, also für das vergangene Quartal jetzt schon und für das Quartal bis Ende Juni. Das heißt, wir haben hier erstmal weiterhin eine künstliche Angebotsverknappung.
Welche Rolle spielt dann in dem Zusammenhang Russland, das ja eigentlich auch immer ein wichtiges Öllieferland war, aber natürlich gerade im Westen ins Hintertreffen geraten ist durch den Krieg in der Ukraine?
Ja, also Russland ist natürlich eines der allerwichtigsten OPEC-Plus-Mitglieder, neben Saudi-Arabien eben der größte Ölproduzent. Und auch hier, ähnlich wie beim iranischen Öl, das ist vielleicht in den G7-Staaten sanktioniert. Und ja, wir haben diese Ölpreisgrenze, aber die Inder und auch die Chinesen kaufen trotzdem enorm viel russisches Öl. Und das wird dann dort verarbeitet und gelangt dann in Form von, ja, Ölprodukten doch auf den europäischen Markt. Es war also nie weg. Hinzu kommt, Russland nimmt natürlich an diesen freiwilligen Kürzungen teil, wobei man sagen muss, neben dem Irak zum Beispiel ist Russland auch so ein, naja, so ein Pappenheimer der OPEC, der sich nie so perfekt an seine Versprechungen hält. Die haben zum Beispiel sehr lange gesagt, ja, wir kürzen Exporte und meinten dann damit das produzierte Öl plus das verarbeitete Öl. Und dann wusste man nicht so genau, wie viel sie eigentlich wirklich kürzen. Da haben sie tatsächlich ein bisschen nachgeschärft und ab April haben sie dann auch konkret gesagt, okay, es geht einmal um die Produktion und die wollen wir, im April sind das 350.000 Barrel pro Tag, kürzen, im Mai und Juni sogar noch mehr. Also sie machen jetzt konkretere Versprechen und wenn die sich natürlich daran jetzt halten, dann verknappt sich das Angebot weiter und hinzu kommt, dass tatsächlich für Russland derzeit die Luft etwas dünner wird. Die USA haben nochmal ihre Sanktionen verschärft und unter anderem eben die staatliche Tankerflotte sanktioniert und jetzt hat Indien so ein bisschen Angst, weiterhin von dieser Tankerflotte große Mengen zu beziehen. Das heißt, es könnte sein, dass sich der Ölmarkt jetzt eben weiter verengt, aber zugleich, klar, wir haben dann höhere Ölpreise, aber zugleich fehlen dann Russland natürlich auch wichtige Einnahmen, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Das heißt, natürlich geopolitisch ist das eine gute Nachricht.
Jetzt haben wir viel über das Angebot gesprochen. Lass uns doch nochmal auf die Nachfrage schauen. Eigentlich müsste die doch zurückgehen angesichts der globalen Bemühungen, fossile Energieträger langsam durch erneuerbare Alternativen zu ersetzen, oder?
Ja, also sagen wir es mal so, der Wunsch ist dann oft nicht die Realität. Fakt ist, vielleicht ist da, ja, vielleicht sind da europäische Länder auf dem Vormarsch und auch China, muss man sagen, die bauen schon viel erneuerbare Energien aus. Klar, da wird viel gemacht, aber letztendlich fahren die Leute immer noch Auto und fliegen in den Urlaub oder zur Arbeit, teilweise auch ihre Verwandten besuchen. Es wird eben weiterhin Öl verbraucht und das wird auch erstmal einige Jahre lang so bleiben. Sonst wird das auch ein größeres Problem, auch wirtschaftlich. Das heißt, diese Peak-Oil-Prognosen, dass jetzt sich das Ölnachfragewachstum verlangsamt, sind mit Vorsicht zu genießen. Und das zeigt eben auch aktuell die Internationale Energieagentur. Die stellen immer so Ölnachfrageprognosen auf. Und die hatten ursprünglich prognostiziert, dass sich dieses Jahr das Nachfragewachstum halbieren wird im Vergleich zum vergangenen Jahr und haben jetzt schon zweimal ihre Prognose leicht nach oben korrigieren müssen. Und rechnen zum Beispiel mittlerweile ja mit einem Nachfragewachstum von 1,3 Millionen Barrel pro Tag. Und das waren vorher 1,1 Millionen. Und hinzu kommt, dass sie auch mittlerweile sagen, der Ölmarkt wird bis Jahresende unterversorgt sein. Das hatten sie Ende vergangenen Jahres auch so noch nicht prognostiziert. Wobei man hier auch sagen muss, die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass die OPEC diese freiwilligen Kürzungen weiter verlängern wird, also erstmal weiterhin auch auf Öleinnahmen verzichtet dadurch natürlich. Und eben ein Grund sind auch im Übrigen geopolitische Risiken, denn durch diese Houthi-Attacken müssen Schiffe derzeit riesige Umwege nehmen. Das verbraucht natürlich auch Öl. Die globale Nachfrage ist deshalb um 100.000 Barrel pro Tag nach oben gegangen und das hätte man jetzt Ende des Jahres vielleicht so auch noch nicht absehen können.
Dann fasse ich mal zusammen. Die Unsicherheiten bleiben, das Angebot sinkt, die Nachfrage bleibt anhaltend hoch. Da traue ich mich fast gar nicht zu fragen, wie geht's denn jetzt weiter mit den Preisen?
Ja, also so schlimm ist es nicht. Ich habe eben geguckt, der Preis war über 90 US-Dollar pro Barrel. Das ist durchaus hoch. Das hatten wir zuletzt so im Oktober. Aber wenn man sich die Analysteneinschätzungen anguckt, sind da viele auch der Meinung, dass es jetzt nicht sehr viel höher geht. Also zum Beispiel die UBS rechnet immer noch mit einer Bandbreite von 80 bis 90 US-Dollar pro Barrel. Die Mitsubishi Bank sieht da einen Preiskorridor von 80 bis 100 US-Dollar, Durchschnittspreis 88 US-Dollar pro Barrel. Es gibt aber natürlich auch sehr bullische Prognosen. JP Morgan zum Beispiel, die warnen vor 100 US-Dollar pro Barrel. Ja, ich wäre so ein bisschen vorsichtig mit diesen optimistisch ist eigentlich falsch, weil es ist ja schlecht für uns mit den zu bullischen Preisprognosen, weil wir immer noch Risiken haben, also Abwärtsrisiken, zum Beispiel eben dieses steigende Ölangebot außerhalb der OPEC und die US-Unternehmen, wenn die einen hohen Preis sehen und wenn die Nachfrage sehen, dann kürzen die ja garantiert nicht ihre Förderung, weil die sind ja nicht in irgendeinem Kartell. Und zum Beispiel die USA, die erobern derzeit wirklich viele Marktanteile, die vorher die OPEC Produzenten inne hatten. Und es gibt, wie gesagt, auch andere Länder, die ihre Förderung erhöht haben und so ein paar OPEC-Schummler. Das heißt, das Angebot kann dann vielleicht doch höher sein als gedacht. Oder wenn wir jetzt doch eine stärkere Wirtschaftskrise haben, als viele denken, dann kann natürlich auch der Verbrauch wieder runtergehen. Das heißt, jetzt blind irgendwelche Öl-ETCs zu kaufen, würde ich jetzt auch nicht tun. Aber ja.
Ja, also abgesehen davon, dass wir speziell dazu nicht raten würden, machen wir ohnehin keine Anlageberatung. Insofern sind wir da, glaube ich, so oder so auf der sicheren Seite. Dir an der Stelle vielen Dank, Judith.
Gerne.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ja, viel Volatilität ist gerade im Markt und das ist ein Phänomen, mit dem sich auch die Verwalter von Großvermögen derzeit beschäftigen. Nachdem wir in den vergangenen Monaten eine rasante Aktienrallye hinter uns gebracht haben, stellen sich die Anlageprofis jetzt auf eine Abkühlung an der Börse ein. Wie sie darauf reagieren und wie sie ihre Portfolios aufstellen, das erzählt uns jetzt Finanzredakteurin Anke Rietzma, die mir aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Anke.
Hallo Kevin.
Ja, ich habe es gerade schon in der Anmoderation angekündigt. Wir wollen uns heute anschauen, wie Manager großer Vermögen die Depots ihrer Kunden umsteuern und nachjustieren. Da stellt sich mir erstmal die Frage, wir haben doch jetzt eine ziemlich imposante Aktienrallye hinter uns. Was bewegt die dazu, das genau jetzt zu machen?
Ja, wenn man sich jetzt anschaut, was im Moment an den Börsen passiert, dann ist deine Frage nahezu schon beantwortet. Denn klar, wir haben diese Rallye gesehen seit Herbst. Da sind die großen wichtigen Indizes wie der amerikanische S&P 500, aber auch der Stoxx Europe 600, der sehr breite europäische Index oder eben auch der deutsche DAX, auf den ja sehr viele Anleger schauen, sind auf immer neue Rekorde geklettert, um rund 20%. Und jetzt bröckeln die Kurse. Also die europäischen Aktien sind heute deutlich im Minus gestartet. Und das hat halt mit der Zinslandschaft zu tun. Die Rallye, die war ja ausgelöst worden, zum einen ja durch die Hoffnung auf Innovation, durch künstliche Intelligenz, KI, die vor allem ja große Aktien von Technologieunternehmen in die Höhe getrieben hat, aber eben auch durch die Hoffnung auf Zinssenkungen der Notenbanken. Und genau daran sind jetzt Zweifel aufgekommen, ob es wirklich zu den erwarteten Zinssenkungen kommt, vor allem in den USA. Und damit ist halt die Frage, ob es einfach zu viel Optimismus in den Aktienkursen gibt. Und das veranlasst natürlich auch Manager großer Kundenvermögen zu schauen, ob sie in den Depots der Kunden nachjustieren müssen.
Woher kommt denn jetzt dieser Pessimismus, was neue Zinssenkungen angeht?
Ja, das ist tatsächlich überraschend, denn Mitte der Woche hat ja der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, erst gesagt, dass wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen so weiterentwickelt, wie es jetzt erwartet wird, dass eine Zinssenkung im Laufe dieses Jahres angemessen sein könnte. Aber jetzt werden die Leute halt zunehmend nervöser, weil eben andere Fed-Vertreter, die auch als einflussreich gelten, eben anders sprechen. Und gestern Abend, da hat ein anderer Fed-Präsident schon die US-Märkte nach unten geschickt. Und in der Regel hat das auch immer Auswirkungen auf alle anderen Märkte der Welt. Und da die US-Börsen halt spät handeln wegen der Zeitverschiebung, sieht man halt die Folgen solcher Aktionen, sag ich jetzt mal, dann eben am nächsten Morgen wie jetzt. Und es war der Präsident der Fed in Minneapolis, der heißt Neel Kashkari. Und der hat halt gesagt, dass er selber bei der letzten Sitzung der US-Notenbank zwei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt hat. Aber dass, falls die Inflation hartnäckig bleibt in den USA, und im Moment sieht das fast danach aus, dass es auch gar keine Zinssenkung geben könnte. Und da die Zinssenkungen eben schon fest eingepreist sind, sinkende Zinsen erleichtern ja Unternehmen immer die Finanzierung über Kredite, und Analysten berechnen dann sofort auch die Aktienkurse anders. Das hat natürlich dann sofort Folgen für die Märkte.
Du hast ja jetzt mit mehreren Vermögensmanagern gesprochen für dein Stück, das ich auch in den Shownotes verlinken werde. Wie schätzen die denn jetzt die Lage an den Märkten ein?
Ja, die rechnen damit, dass es eine Korrektur gibt. Also die halten den Aktienmarkt für heiß gelaufen, hat einer meiner Gesprächspartner gesagt, nämlich Oliver Leipholz. Das ist der Chef des Portfolio-Managements eines großen deutschen Family Offices, nämlich des deutschen Oppenheim Family Office, das zur Deutschen Bank gehört. Und der rechnet damit, dass sich der Konsum in den USA etwas abschwächt, dass auch so fiskalische Unterstützungsmaßnahmen auslaufen und dass die Aktienmärkte eben jetzt in den nächsten Monaten eine Korrekturphase durchlaufen können. Allerdings glaubt er, dass es irgendwann auch wieder hochgeht. Also er rechnet nicht damit, dass es jetzt einen massiven Einbruch gibt, wie zum Beispiel zur Jahrtausendwende oder zur Finanzkrise. Das nicht. Aber er rechnet mit einer Korrektur. Und das tun auch andere. Also ich habe noch gesprochen mit dem Chef des deutschen Portfolio-Managements der Schweizer Bank Pictet, die auch viele Vermögende betreuen. Und Achim Siller sagte auch, dass er halt damit rechnet, dass die Korrektur sogar bis zu 10% bedeuten könnte. Also die Aktienkurse könnten 10% runtergehen in den nächsten Monaten. Und das ist natürlich auf den Niveaus durchaus erkennbar dann.
Du hast auch mit dem Chef Anlagestrategen der zur Sparkassengruppe gehörenden Frankfurter Bankgesellschaft gesprochen, Thomas Heller. Wie schätzt der denn die Lage ein?
Ja, der rechnet auch mit einer Korrektur. Der rechnet mit einem zwischenzeitlichen Kursrückgang so im einstelligen Bereich. Das kann aber dann ja auch, können ja dann aber auch 9% sein. Ne? Also der sagt, dass die zuletzt sehr positive Investorenstimmung bedeutet, dass eben alle Leute, die halt am Markt kaufen wollen, ihr Geld angelegt haben und dass jetzt weitere Käufe unwahrscheinlicher werden. Und er findet auch, dass die US-Aktien ziemlich teuer geworden sind. Das sind vor allem natürlich die Aktien der großen Technologiekonzerne, die durch diesen KI-Hype eben extrem in die Höhe geschossen sind. Aber das hat dann irgendwann, ist die Rallye ein bisschen breiter geworden. Es hat die Bewertung anderer Aktien auch hochgezogen. Und deswegen ja, finden die eigentlich alle drei, dass so zwischenzeitliche Kursrückgänge durchaus gesund sind. Und wenn da ein bisschen Luft abgelassen wird an den Aktienmärkten, dann kann das nicht schaden.
So viel zu den Einschätzungen der aktuellen Lage. Was für Schlüsse ziehen die Vermögensverwalter denn daraus? Also wie stellen sie denn jetzt die Depots ihrer Kunden neu auf?
Ja, die stellen die Depots ein bisschen vorsichtiger auf. Also das bedeutet zum einen, dass sie ihre Aktienquoten alle auf neutral gesetzt haben. Die haben alle immer so bestimmte Quoten für einzelne Anlageklassen. Und wenn sie eben sehr optimistisch für die Aktienmärkte sind, dann haben sie eben mehr Aktien in diesen Depots aus verschiedenen Anlageklassen bestehen. Und wenn sich die Stimmung ein bisschen eintrübt, dann senken sie die Aktienquote ein bisschen. Und haben sie halt dann eine übergewichtete Position, also eine optimistische Position, eine neutrale und eine defensive. Und jetzt haben alle drei Vermögenslenker halt eine neutrale Position eingenommen. Also sie sind jetzt nicht krass pessimistisch, aber sie sind vorsichtig. Und für Deutsche Oppenheim Family Office bedeutet das in einem Beispielportfolio. Beispielportfolio heißt, man nimmt mal einen an, dass man einem typischen Kunden gegenüber sitzt. Denn diese Family Offices oder auch andere große Vermögensverwaltungen wie die von Pictet oder auch der Frankfurter Bankgesellschaft, der Sparkassengruppe, die haben natürlich eine sehr individuelle Betreuung. Also die sprechen mit jedem einzelnen Kunden, der da mit einem Millionenvermögen, sag ich jetzt mal, kommt, sprechen die eine ganz individuelle Strategie ab. Aber damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie diese Strategien grundsätzlich aussehen in den Häusern, gibt es Beispielportfolios und da wird halt ein Anleger angenommen, der so eine mittlere Risikoneigung hat, also der auch am Aktienmarkt investiert, aber eben nicht voll zockt, sondern sein Vermögen erstmal erhalten will und der auch noch einen längeren Anlagehorizont hat. So, und für einen solchen typischen Anleger steht die Aktienquote eben jetzt bei Deutsche Oppenheim Family Office so auf 40%. Und 15% dieses Depotkapitals haben die halt in Europa investiert und in den USA und ein Zehntel in Asien. Und diesen US-Anteil, den haben sie zuletzt etwas reduziert, weil eben auch der Oliver Leipolz, der Chefanlagestratege, der Meinung ist, dass die US-Aktien eben nicht mehr günstig sind. Und er schaut interessanterweise nach Asien. Da möchte er ein bisschen aufstocken, weil er findet, dass die chinesischen Aktien, die sind ja durch die Krisen in dem Land, vor allem durch die Immobilienkrise und auch durch das sich abgeschwächte Wachstum, sind die Aktienkurse ja sehr zurückgegangen in den letzten Jahren schon. Internationale Investoren haben sich zurückgezogen, ihre Aktien verkauft. Und inzwischen findet er, dass China wieder einen Blick wert ist. Und er fragt sich natürlich auch, wann dort das Vertrauen zurückkommt, weil das Land eben immer noch geschwächt ist durch die Immobilienkrise. Aber die chinesische Regierung, die versucht halt durch Programme, auch den Banken, die ein bisschen ins Straucheln geraten sind, unter anderem auch durch die Immobilien zu helfen. Und die Regierung erwartet eben auch wegen ihrer Strukturprogramme, dass das Wachstum in China auf 5% gehen kann. Und solche Nachrichten, meint jetzt der Oliver Leipolz, könnten dazu führen, dass die Investoren eben auch wieder zurückkommen in das Land. Und er möchte eben früh dabei sein und fährt die Aktienquote ein bisschen hoch. Für Europa ist er immer noch etwas pessimistisch, weil wir halt hier ein sehr schwaches Wachstum haben. Gerade in Deutschland und Frankreich läuft die Konjunktur ja nicht besonders. Und ja, er und seine Kollegen, die Strategien machen, die glauben, dass das noch länger anhält.
So viel zu den Aktien. Jetzt sind aber ja nicht nur Aktien in den Depots der Vermögensverwalter zu finden, sondern auch viele andere Anlageklassen. Kannst du uns da mal so ein paar Fortschritt geben, was da sonst noch so in den Depots zu finden ist?
Ja, der größte Anteil in diesen Depots machen Anleihen aus. Also die Zinspapiere, die vor allem so als Puffer gegen Kursverluste eingesetzt werden. Und ja, die Die haben halt zum Beispiel in dem Portfolio der Frankfurter Bankgesellschaft einen Anteil von 53%. Bei der Frankfurter Bankgesellschaft ist das Aktienportfolio auch neutral mit 44% Aktienquote. Und dazu gibt es in dem Portfolio noch Liquidität. Dieser Anleihenanteil, der macht auch bei Deutsche Oppenheim Family Office den größten Anteil aus mit im Moment 45%. Und bei der Frankfurter Bankgesellschaft ist der Chefstratege Heller davon überzeugt, dass Unternehmensanleihen guter Qualität eine solide Absicherung bedeuten. Diese Bonds, die bieten noch ein bisschen mehr Rendite als Staatsanleihen. Das heißt, es gibt da eine gewisse Überrendite. Und er will aber keine zu großen Risiken eingehen. Und deswegen setzt er, weil dieser Anleihenanteil ja auf jeden Fall ein Puffer sein soll, auch gegen Kursverluste in anderen Anlageklassen. Und deswegen kauft er eigentlich nur oder fast nur Unternehmensanleihen hoher Qualität. Das bedeutet von Emittenten, die ein sehr gutes Rating haben, wo halt also nicht davon auszugehen ist, dass solche Anleihen auch mal ausfallen, weil die Unternehmen Schwierigkeiten haben, sondern halt relativ stabil im Kurs sind. Und der Schwerpunkt sind da so mittlere Laufzeiten. Ja, wenn diese Papiere auslaufen, dann werden die ersetzt mit längerfristigen Anleihen, weil die, wenn die Zinsen irgendwann sinken, halt höhere Renditen bringen als kurzfristig laufende Papiere.
Dann vielleicht noch zum Schluss eine Anlageklasse, die zumindest bei unseren Hörern immer sehr beliebt ist, weil wir dazu viele Fragen eingesendet bekommen, wo mich mal interessieren würde, welche Rolle das bei Vermögensverwaltern tatsächlich spielt. Und zwar geht es um das Thema Bitcoin oder Kryptowährungen. Wie sieht's damit aus? Haben die das auch in ihren Depots?
Nein, das haben die nicht in ihren Depots. Und ja, sie sagen zwar, natürlich muss man sich diese Anlageklasse anschauen, aber sie haben eigentlich allesamt Probleme, den wahren Wert dieser Anlageklasse zu ermitteln. Und denn man kann ja sagen, das sind ja sozusagen über die Blockchain generierte Werte, aber man hat halt nichts in der Hand wie ein Goldstück, wo man halt sagt, okay, man hat den Goldwert oder bei einer Aktie den Anteil an einem Unternehmen, sondern es ist halt einfach was Virtuelles. Und deswegen sagen sie, anlagestrategisch bleiben solche Kryptowährungen eine Nische. Preisentwicklung ist schwer einschätzbar, sagt zum Beispiel Oliver Leipholz von Deutsche Oppenheim Family Office. Und auch Thomas Heller von der Frankfurter Bankgesellschaft, der sagt halt dezidiert, das sei keine strategische Anlageklasse.
Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Anke, für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, viele Hörer werden sich jetzt auch nochmal überlegen, wie sie mit ihrem Depot umgehen.
Sehr gern.
Das war's auch schon wieder mit Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann freuen wir uns über eine Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ können Sie uns auch über das Telefon erreichen, und zwar über die Apps WhatsApp, Telegram oder Signal. Die Rufnummer finden Sie wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie der Artikel von Anke Reetzma interessiert, dann schauen Sie doch vorher mal auf handelsblatt.com/mehrfinanzen vorbei. Dort können Sie unser Abo für 4 Wochen für nur 1 Euro testen. Und das war's jetzt von mir. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Montag wieder.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.